Thema heute. Es lautet das Ziel erreichen. Dieses Thema scheint mir die logische Folge meiner letzten Predigten zu sein. Welche waren, komm, folge mir nach, dann Abgötterei oder Bruderliebe, das Zeugnis Gottes, es sei denn eine neue Geburt, Wahrheit und Liebe, das volle Maß, das lebe ich im Glauben, und zuletzt war es das Thema, ich bin dein sehr großer Lohn. Dies war ein Versprechen an Abraham, lass alles stehen und liegen, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Nach dem Hebräerbrief wissen wir, ein besseres Land, eine bessere Verwandtschaft. Und Abraham machte sich auf den Weg, er ging, und doch konnten seine Füße dieses bessere Land nie betreten. Denn es ist völlig unmöglich, für den Menschen mit seinen Füßen Gottes Land zu betreten. Denn es ist nicht von dieser vergänglichen Schöpfung. Es ist ein langer Weg, ein Weg, welcher aus Menschenkraft niemals zu bewältigen ist. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das Ziel erreichen ist unser heutiges Thema. Allein dieser Satz, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, das beinhaltet eine Aussage, eine Abhängigkeit, und zwar von dem, welcher den Weg weist. Und Abraham ging, doch er starb in hohem Alter. Er hatte dieses versprochene, dieses wahre, bleibende Land auf Erden nie betreten. Allerdings, so bezeugt es der Hebräerbrief, von vorne hat er es gesehen und begrüßt. Und ich denke, er hat so empfunden, ja, da will ich hin. Das ist ein lohnendes Ziel. Mehr noch, ich will zu ihm gehören. Er ist ja mein großer Lohn. Er ist ja dieses Land. Auf dem Weg, da ich dahin bin. Aber man kannte, Gott raubt mich nicht aus. Er braucht mein Opfer ja gar nicht. Er hat selbst für ein Opfer gesorgt. Es war nicht mein einziger Sohn, welchen ich liebte, auf Erden. Menschenopfer sind nicht der Weg ins verheißene Land. Es braucht weit mehr als Menschenkraft. Christus, welcher sich in der Gestalt Gottes befand, lesen wir im Philipperbrief, entäußerte sich, nahm die Knechtsgestalt eines sterblichen Menschen an. Hier wurde Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen sichtbar. Der Ewige kam in die Vergänglichkeit und hat das Gefängnis des Todes aufgebrochen, so wie es auch versprochen war. Jesaja 61, Vers 1, da kann man lesen, der Geist von Jahwe ruht auf mir, und zwar auf diesem Jesus. Denn Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten, ihr seid los. Gute Botschaft für zerbrochene Herzen, für Menschen, welche sich sehnen nach dem Leben, sehnen nach Freiheit und doch sich eingestehen müssen, ich schaffe es nicht, mein Leben zu erhalten. Ich elender Mensch, ich bin gefangen, gefesselt und kann mich unmöglich befreien aus der Knechtschaft des Todes. Das ist der Zustand in dieser Welt. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt einen Weg heraus aus dem Verderben, aus dem Gefängnis der Vergänglichkeit. Es ist der Sohn Gottes. Sein Ursprung ist in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. So bezeugt es der Prophet Micha, als er den Geburtsort Jesu voraussagte. Jesus kam nicht aus der Vergänglichkeit, der Einzige, der aus der Ewigkeit gekommen ist. Der ewige Gott gab seinen einzigen Sohn, welchen er liebte. Durch den Geist Gottes gezeugt, über den Mutterschoß der Maria, erblickte er die Finsternis dieser Welt. Und sagt er das Licht dieser Welt, aber ist eigentlich falsch. Die Finsternis dieser Welt. Warum? Es werde Licht. Es werde Licht. Ich bin das Licht der Welt. Letzte habe ich irgendwo gelesen. Finsternis sei nicht messbar. Licht kann man messen. Finsternis ist nichts. Es ist die Abwesenheit von Licht. Schau, interessant, also physikalisch. Ja. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Markus 10, Vers 45. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Eigentlich für alle, aber es ist nur für viele. Weil man kann an diesem Jesus vorübergehen, man kann ihn verpassen, man kann den Zug ins Leben verpassen. Das kann man. Im stellvertretenden Opfer ist Abrahams damals einem liebenden, einem erbarmenden Gott begegnet und nicht einem Räuber und Mörder, so wie es zuerst den Anschein hatte. In diesem stellvertretenden Opfer kann man Gott begegnen und ihn kennenlernen. Ein Gott nicht des Raubens, sondern des Gebens. Mein Leben als Lösegeld für dich. Jesus starb für mich, damit ich leben darf. Als dieses stellvertretende, wahre Opferlamm Jesus Christus kam, sagte er Johannes 10, Vers 10, habe ich schon oft zitiert, aber ist mir so ein Lieblingsvers geworden. Ja. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Nicht bloß ein sterbliches Rentnerleben wie ich, wo die dann so ein LKW mal einschubsen, dann bin ich schon wieder halb hei. Leben im Überfluss. Im Herzen des Abrahams wurde es Licht. Die Herrlichkeit Jahwes erschien über ihm. Er hat das Leben geschmeckt. Er hatte sein Leben losgelassen, sein Liebstes auf Erden losgelassen und dabei alles zurückerhalten. Ja, mehr noch, er hat Ewigkeit geschmeckt. Er hat den Ewigen kennengelernt. Das Ziel beschnuppert und begrüßt. Und ich denke, er hat empfunden, oh, das fühlt sich gut an. Was für eine Stimmung wird er da hochgegangen sein, um seinen Sohn zu opfern? Und dann heißt es, stopp, überflüssig. Ich mach das. Ja. Das fühlt sich gut an. Ich bin dein sehr großer Lohn. Leben im Überfluss, unzerstörbares Leben. Der Herr Jesus bezeugt Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben bedeutet ja, das sagt Jesus. Das Ziel erreicht, auch wenn die Füße Abrahams dieses versprochene Land niemals betreten haben. Doch von vorne hat er es gewahrt, ja durch Glauben geschaut, durch Glauben ans Ziel gekommen. Anders geht's gar nicht. Man kann nicht dahin tappen. Es funktioniert nicht. Es gibt etwas weit Besseres als das, was man auf Erden betreten kann. Abraham hatte den Tag des Christus gesehen. Im stellvertretenden Opfer ist er dem Leben begegnet. Er, der Vergängliche, ist dem Ewigen, einem erbarmenden Gott, welcher selbst für das Opfer sorgt, begegnet. Allein in Jesus begegnet uns der wahre Gott. Im Offenbarwerden des Christus lernt man Gott kennen und vertrauen. In Christi Worten, es ist vollbracht, erreicht man das Ziel. Über solche Menschen lesen wir, Menschen des Glaubens, Hebräer 11, Vers 13, all diese Menschen, von denen wir jetzt sprachen, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von vorne und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Gott sei Dank, ich muss nicht hier bleiben, weil Jesus etwas vollbracht hat. Ich bin dem Leben begegnet und es ist nicht von dieser Welt. Gott sei Dank, nicht von dieser Welt. Die Vergänglichkeit ist nicht mein Ziel, nicht mein Zuhause. Ich bin auf dem Weg nach Hause, ein Weg des Vertrauens in die Worte Christi. Gott hat in mir ein gutes Werk angefangen, er wird es auch vollenden. Darüber brauche ich mich nicht sorgen, auch nicht einen Augenblick. Er wird es auch vollenden. Johannes 17, Vers 1. Da lesen wir, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Stunde ist gekommen, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Was ist wohl die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die offenbar werden soll? Ich denke, wir finden die Antwort in der vorigen Aussage Jesu, nämlich Johannes 16, Vers 33, der letzte Vers in diesem Kapitel. Und da heißt es, ich habe das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Kann sein, du kommst unter die Räder. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. In Jesu Frieden geborgen. Denn er hat die Welt besiegt, die Vergänglichkeit besiegt. Er hat Satan, Sünde und Tod besiegt. Darin besteht die Herrlichkeit Gottes. Und dies ist auch die Herrlichkeit des Vaters. Denn der Vater opfert seinen Sohn, den einzigen, welchen er lieb hat. Damit ich als Befreiter leben darf. Die Herrlichkeit des wahren Gottes soll geschaut werden, nicht in menschlichen Götzenbildern, menschlichen Gottesvorstellungen. Diese können unmöglich den wahren Gott abbilden. Sie vermögen die Herrlichkeit des Vaters nicht einmal ansatzweise zu erfassen. Alle Tempel, Kirchen, Kathedralen leiten in die Irre. Diese Herrlichkeit ist allein im Sohn Gottes zu finden. Vater, die Stunde ist gekommen, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Allein in der Herrlichkeit des Sohnes Gottes ist die Herrlichkeit des wahren Gottes zu finden. An diesem Kreuz, an diesem verachteten Kreuz, wird die Liebe Gottes, eine unfassbare Liebe offenbar. Es ist eine ewige Liebe, es ist keine menschliche Liebe, die im nächsten Augenblick, wenn sie nicht bekommt, was sie will, in Hass umschlägt. Vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem, passt vielleicht dazu. Ich war auch, da war einer mit mir, neben mir, vom Zimmer, ein ähnlicher Werdegang wie ich, auch Ministrant sei, hat Theologie studiert. Soweit habe ich es ja nicht gebracht. Ich habe die Gefahr schon vorher erkannt. Aber der hat es angefangen und hat es dann abgebrochen. Dann habe ich ihn gefragt, Franz hat der Kaiser. Franz, wieso hast du abgebrochen? Dann hat er gesagt, Sepp, die Frau. Dann habe ich gesagt, Franz, hast du gut gemacht. Es geht ihm nicht gut, er ist 4 Jahre jünger, es geht ihm nicht gut, der hat alle möglichen Krankheiten, der hängt an der Dialyse, der hat Zucker und was weiß ich was alles. Ja. Ja. Der ist von Lauf bei Aachen. Ja, das kann sein. Ja. Der war neben mir, war im Bett. Ja, das sind wir vielleicht auch gesagt, könnte sein, ja. Franz hat das, ja. Der hat irgendwann mal gesagt, jetzt habe ich das überlebt, jetzt habe ich das überlebt, jetzt habe ich das überlebt. Ich glaube, der mag mich doch. Der Mann, hat mir so ein Kartel gebracht, da ist ein Vers aus Jeremia draufgestanden, dann habe ich das im Fenster gestellt, habe ich das geholt, habe gesagt, Franz, jetzt lese dir was vor, was der Prophet Jeremia sagt. Ja, da sagt er, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und aus lauter Gnade dich zu mir gezogen. Franz, das ist ewige Liebe. Ja. Das ist keine menschliche Liebe. Und dann haben wir erklärt, was ewige Liebe ist, was die Liebe Gottes ist. Gut, ich muss aufhören, sonst komme ich da nicht weiter. Ja, ich habe da viele Gespräche gehabt, ja, und gute Gespräche. Wo bin ich jetzt gleich? Ja, hier. Der ewige, unnahbare, unbegreifliche, unfassbare Gott. Ja. Da stellt sich die Frage, Melie Zimmerbes, wer bist du? Wie bist du zu beschreiben? Was soll ich sagen über dich? Ja. Die Antwort ist, die Herrlichkeit Gottes ist der gekreuzigte Christus. Das ist sein Vollbracht. Darin liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. 2. Kolosser 2, Vers 3. Ja. Und Jesus bezeugt, Johannes 12, Vers 32, aber ich werde von der Erde erhöht worden. Und dann alle zu mir ziehen. Ich werde von der Erde erhöht werden. Und dann alle zu mir ziehen. Der gekreuzigte Christus. Er ist für alle gestorben. Ja. Und die Botschaft geht an alle. Und er zieht alle. Ich habe mich ziehen lassen. Man kann sich auch wehren. Ja. Man kann es auch abweisen. Er versklavt niemand. Im Reich Gottes gibt es nur Freiwillige. Im Vollbracht des Christus begegnet man der Herrlichkeit Gottes, einem besseren Vaterland. 1. Könige 8, Vers 27 gibt es einen interessanten Vers. Der ist aus dem Munde von Salomo. Der sagt dann, aber will Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Ja, er hat ja den Tempel gebaut, den salomonischen Tempel. Ja. Aber er hat also seine Bedenken gehabt, ob das der Weisheit letzter Schluss war. Ja, darüber muss der König Salomo von Israel nachdenken. Will er oder will er nicht? Will er wirklich bei den Menschen wohnen? Reicht die Herrlichkeit aus, welche ich ihm bereitet habe? Doch gegen Ende seines Lebens spricht er ein vernichtendes Urteil über all seine Bemühungen und Leistungen. Prediger 2, Vers 11. Doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte, und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Da bin ich auch drauf gekommen. Und ich befreiend, wenn man um Jesus weiß, ja. Prediger 2, Vers 17, das hat Auswirkungen gehabt bei ihm. Da sagt er, da hasste ich das Leben, denn alles, was unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Alles ist nichtig und ein Hassen nach Wind. Da hasste ich das Leben. Hat er recht gehabt. Es ist gar kein Leben, es ist tot. Eine Geschichte, die ich letzte gehört habe. Ein Manager, welcher die Spitze seiner Karriere erreicht hatte, welcher ganz oben angekommen war, sein Ziel erreicht hatte, ruft entsetzt aus. Warum hat mir keiner gesagt, dass da oben nichts ist? Da muss ich so an gewisse Größe denken, ja. Boris Becker, ja, diese Tennislegende, ja, wenn man den ihre Leben so anguckt. Hat mir keiner gesagt, dass da oben nichts ist. Ja. Und so gibt man manche Namen nennen. Hätte er Jesus zugehört, so wäre ihm das erspart geblieben. Und er hätte das lohnende Ziel gesehen und nicht verfehlt. Da oben ist nichts. Da ist auch nichts. Drunter ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist nur Vergänglichkeit auf Sand gebaut. Das ist das, was ich versuche, den Leuten immer klar zu machen, ja. Ja, das sind so meine Gesprächsthemen. Und dann sage ich, aber da ist was. Das ist was Ewiges, Unzerstörbares. Und das habe ich. Ja. Apostelgeschichte 7, Vers 48. Es geht ja noch immer darum, das Ziel erreichen, ja? Und will Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Und diese Versuche, diese Wohnstätte, ja, das ist sicher, das hat nicht funktioniert. Er will nicht in einer Hütte wohnen, welche ich oder du ihm bereitet hast. Ja. Und wer versucht es nicht in irgendeiner Art und Weise? Ja. Und der Stephanus stellt dies auch klar. Apostelgeschichte 7, 48. Da heißt es, aber der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die Menschenhände gebaut haben. Der Prophet sagt das so, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Fußbank. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen, sagt der Herr. Wo ist denn eine Bleibe für mich zu finden? Habe ich nicht mit eigener Hand das All und alles erschaffen? Ja, allein die Erde. Hirn verbrannt, wenn man meint, man könnte ihm was geben. Ja. Will er? Ist immer noch die Frage, oder will er nicht? Aber will Gott wirklich bei den Menschen auf Erde wohnen? Dies war die zweifelnde Frage aus dem Mund Salomos. Vielleicht sollte man da mal Jesus zuhören. Zuhören, wenn er mit seinem Vater redet oder wenn sein Vater etwas über ihn sagt. Da war doch diese Sache mit dem Berg der Verklärung. Und dem voraus gingen die Worte Jesu. Ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft machtvoll sichtbar wird. Und dann heißt es weiter in Markus 9, die Verse 1 bis 8. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Dort vor ihren Augen veränderte sich plötzlich sein Aussehen, also das Aussehen Jesu. Seine Kleidung wurde blendend weiß, so weiß, wie sie kein Walker auf der ganzen Erde hätte bleichen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Rabbi, wie gut, dass wir hier sind, rief da Petrus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Denn er und die beiden anderen Jünger waren vor Schreck ganz verstört. Da erlebt man nicht jeder Tag. Ja, da schlägt zum einen die Sprache oder man schwätzt den Geist raus. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Sie schauten sich um und sahen auf einmal niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Interessante Geschichte, finde ich. Ja. Gottes Herrschaft wurde plötzlich sichtbar. Jene unsichtbare Wirklichkeit. Jesus verändert sich. Mose und Elia, die doch schon vor langer Zeit von dieser Erde gingen, waren plötzlich gegenwärtig. Gottes Herrschaft ist keine Todesherrschaft. Dies bezeigt auch Jesus den Gelehrten, als er sie auf Mose beim brennenden Dornbusch verwies und dabei betonte, dass sie sich sehr irren, weil sie weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen. Wenn es um Geist geht, um diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes, dann sollte der Mensch einfach seine Klappe halten. Besonders die, die sich so weise dünken und besser mal Jesus zuhören. Denn Menschen haben keinerlei Zugang zu geistlichen Dingen. Matthäus 22, Vers 32. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, sagt ihnen Jesus. Und dann kommt die markante Aussage. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ja, da kamen sie mit diesen 7 Frauen, die eine Frau hatte, ja. Und wollte sie wissen, wem gehört es in der Ewigkeit? Ja, zu wem gehört sie? Ja. Dann hat ihn Jesus mal klar gemacht, ihm keine Ahnung, was er die ist, nicht mal ein Hauch. Ja. Aber will Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen, ist immer noch die Frage. Ja. Also das mit den Hütten, Tempeln, Kirchen, Kathedralen scheint nicht die Lösung zu sein, sondern Petrus der immer die Gurschuf geht hat, immer vorne dran war, er war immer der Macher, ja. Halt einfach die Klappe und hör zu. Das ist mein lieber Sohn. Hört auf ihn. Halt einfach die Klappe und hör zu. Ja, da kennt man noch andere Geschichten. Nein, das ist schon hinter mir, aber das will ich jetzt nicht anfangen. Sie schauten sich um und sahen auf einmal niemand mehr, nur Jesus war allein bei ihnen. Und das ist gut so. Allein. Ist gut, wenn sonst niemand neipfuscht. Könnte es sein, dass Jesus der richtige Ort ist, die Wohnung Gottes bei den Menschen? Könnte es sein, dass man in ihn eintreten sollte, dass er das wahre Haus Gottes ist? Als der David, der Vater von Salomo, die Absicht hatte, diesem Jahwe ein Haus zu bauen, so wurde er mit den Worten zurückgepfiffen. Das ist 2. Samuel 7,27. Denn du, Jahwe, allmächtiger Gott Israels, du hast dem Ohr deines Dieners geoffenbart, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Nicht du mir, ich dir. Als Jesus die ganzen Händler mit den Worten aus dem Tempel gejagt hatte, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus oder Räuberhöhle, je nach Übersetzung. Da wollten die Juden den Beweis, als Beweis ein Zeichen von ihm sehen, dass er dies tun darf. Und dann kommt eine interessante Aussage. Ja? Johannes 2, Vers 19. Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Alle, auch seine Jünger, meinten, er rede von diesem Steintempel, in welchem er sich gerade befand. Dies ist ja eigentlich auch menschlich logisch, hätte ich wahrscheinlich auch so verstanden. Doch Johannes merkt an, Johannes 2, Vers 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Doch erst nach der Auferstehung haben seine Jünger dies Wort verstanden. Zerstört diesen Tempel, ich werde ihn nach 3 Tagen wieder aufbauen. Das Grab ist leer. Ob vielleicht Jesus das Haus Gottes ist, wo wir eintreten sollten, Wohnung nehmen sollten, ob der auferstandene Christus das Haus des Vaters, die Wohnung Gottes bei den Menschen ist. Jener Steintempel, der zur Räuberhöhle wurde, ist bekanntlich verschwunden. Bis auf diesen Tag, was bleibt, ist eine Klagemauer. Aber da hilft alles Klage nicht. Er ist immer noch verschwunden. Da kommt auch nicht wieder. Matthäus 24, Vers 2, da sagt Jesus, ihr bewundert das alles. Doch ich versichere, also als ihr den Tempel da angeschaut habt, ja, doch ich versichere euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Der zweite Tempel ist vom Himmel, ist ein geistliches Haus. Der auferstandene Christus ging durch verschlossene Türen, das Materielle konnte ihn unmöglich einfangen. Faszinierende Geschichte, selbst nachdem er gegessen hat. War weg. Sei es auch nicht irgendwo im Mauerwerk hängen geblieben. Wie geht das? Das sind ein paar Physiker fragen. Das Ziel erreichen. Der Herr Jesus redet in der Bildrede vom Weinstock und der Rebe vom Bleiben in ihm. Johannes 15, Verse 4 bis 8. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, und dann ich auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Überhaupt nichts tun. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es immer gehen wie den unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit des Vaters wird dadurch sichtbar, dass er viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ja. Es wird euch, wenn man in ihm bleibt, in seinen Worten, es wird euch gegeben werden. Wenn ihr bittet, was ihr wollt, es wird euch gegeben werden. Ich habe mich auf jeden Fall überlegt, habe ich jemals im rechten Sinn gebetet? Also in diesem Sinn, wie es hier steht, doch einmal habe ich es, da bin ich mir sicher. Aber wahrscheinlich ist das nicht von mir gekommen. Als ich vielleicht 4 Jahre vor der Rente war, ging es mir durch den Kopf, wenn du Rentner bist, hast du mal viel Zeit und die willst du nutzen. Ja. Und dann kam mir in den Sinn, zu beten, Herr Jesus, lass mich dein Evangelium verstehen. Und dann hat sich eine Herrlichkeit die nächsten Jahre vor mir aufgetan, die war unfassbar. Das war vielleicht das einzige Mal, wo ich wirklich sein Wille betet. Vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Ja. Aber das Gebet hat er gehört. Ja. Ich bin überzeugt, das kam nicht aus meiner Intelligenz. Bei Jesus einziehen ist gleichbedeutend, dass seine Worte in mir bleiben. Ich achte auf das, was Jesus geredet und gelebt hat. Daran orientiere ich mich. Ich vertraue seinem Wort und Werk. Das Vertrauen in seine Worte ist das Vertrauen in ihn. Johannes 8, die Verse 31 und 32. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, so seid ihr wirklich meine Jünger. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, so seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist eine Bibelstelle, die mich immer fasziniert hat. Ja? Ich habe verstanden, die Wahrheit macht frei. Ja? Da sollte man nie aus dem Weg gehen. Wer ist schuldig, dass ich unter die Räder gekommen bin? Ich. Das macht frei. Auch nicht überlegen, ob da irgendetwas schuldig ist. Das ist weder Gott schuldig noch der Fahrer, sondern ich. Freimachen von was? Vom Selbstbetrug. Vom eigenen Vermögen und Anstrengungen Gott gefallen zu wollen, wie zum Beispiel ein Albert Schweitzer ist vielleicht der Antrieb war. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Und damit ein Anrecht zu haben, ins Reich Gottes zu gelangen als guter Mensch. Sein Leben retten zu können. Dies ist der Weg von unten nach oben. Der Weg der Religiosität, der Weisheit und Kraft von Menschen. Warum hat mir denn keiner gesagt, dass da oben nichts ist? Das wird immer das Ergebnis sein. Ja. Da muss nämlich einer von oben runterkommen. Es muss nicht von unten nach oben gehen. Es funktioniert nicht. Getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Jesus hat beständig davon geredet, dass in deinem oder meinem Ziel nichts zu finden ist. Wer nicht seinem Schöpfer zuhört und ihm vertraut, und dieser ist ja in Christus höchstpersönlich erschienen, und so könnte man, denn seine Worte sind ja immer noch da, ihm zuhören. Man würde frei von Sünde, frei von Zielverfehlung, würde in Christus ans Ziel gelangen. Das würde passieren, wenn man ihm zuhört. Schon im Anfang vom Johannesevangelium beschrieben dieser Weg. Schon dort ist es beschrieben. Johannes 16, Vers 9 sagt Jesus, ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die eigentliche Zielverfehlung. Worauf vertraut der Mensch dann? Er vertraut sich selbst. Er gründet in sich selbst und will nicht wahrhaben, dass da außer Tod, außer Finsternis nichts ist. Obwohl ihm Tag für Tag nichts anderes begegnet als diese Vergänglichkeit. Gehirn amputierte Vollidiote, ist mein Spruch. Was nicht wahr sein darf, nicht wahr sein kann. Und doch ist es wahr. Der Mensch ist ein Gefangener des Todes, ob es ihm passt oder nicht, ob er das ignoriert oder nicht. Das Ziel erreichen ist nur in Christus möglich und nach seinen Worten bedeutet dies Überwindung. Eine Selbstüberwindung, ein Loslassen vom Vertrauen in sich selbst hin zum Christusvertrauen. Die scheint mir mit die schwerste Übung zu sein, die es überhaupt gibt. Loslassen von sich selbst und jemand anders zu vertrauen. Lukas 5, Vers 5. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch, weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Wir kennen ja die Geschichte. Mein ganzes Wissen, meine ganze Berufserfahrung, meine ganze Lebenserfahrung spricht dagegen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Auch wenn man die ganze Nacht schuftet, hätte nichts gefangen. Hat. Ich will es wagen. Ich will investieren in dich. Denn du, Jesus, könntest ja eine größere Bedeutung haben als ich. Ich, der Fels in der Brandung, Petrus. Was dann geschah, hat den Petrus glatt vom Sockel gehauen. Auch wenn er danach immer mal wieder hochgeklettert ist. Lukas 5, die Verse 7 bis 9. Zusammen füllten sie beide Boote. Ja, die haben mir jetzt die anderen den Erwinkel, weil da so viel Fisch im Netz waren. Beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast sanken. So was ist noch nie passiert. Eine ganz neue Erfahrung. Wieder alle Vernunft. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ist gut, dass Jesus da nicht drauf gehört hat. Aber recht hat er gehabt. Gute Erkenntnis, vom Sockel gefallen. Ja. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht haben. Tief erschrocken, Menschenvernunft und Logik sind von der Wirklichkeit des Christus zerborsten. Hier ist mehr als ein Mensch. Wann kommt das von da, darunter an? Hier ist mehr als ein Mensch. Als die Jünger einmal wie die Helden gegen Wind und Wellen ankämpften und einfach nicht vorwärts kamen, da bemerkten sie zu allem Übel ein Gespenst und schrien vor Furcht. Denn gegen Wind und Wellen kann man kämpfen, aber gegen Gespenster ist ja noch schlimmer. Matthäus 14, die Verse 27 bis 31. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Abermals vom Sockel gefallen. Der mutige Petrus raus aufs Wasser und abgesoffen. Petrus, warum hast du gezweifelt? Herr Jesus, Geist oder Fleisch, es ist halt ein Kampf, vom Sichtbaren abzulassen und dir zu vertrauen, von sich selbst loszukommen. Ich glaube, das kannst nur du fertig bringen. Johannes 13, Verse 37 bis 38. Herr, entgegnete Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit für dich zu sterben. Dein Leben willst du für mich lassen? Erwiderte Jesus. Ja, ich versichere dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Alle gute Dinge sind ja bekanntlich drei. Ja. Dreimal vom Sockel gefallen, dreimal verleugnet und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Vielleicht hat er gemerkt, wie groß er wirklich ist, wer er wirklich ist. Das Ziel erreichen. So liegt es wohl doch nicht an jemandes Wollen und Laufen. Es liegt allein an Gottes Erbarmen und dies ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Jesus Christus starb an meiner Stelle, damit ich leben darf. Das Ziel erreichen. Ich finde, vom Sockel fallen ist das Beste, was uns in dieser Welt begegnen kann. Wirklich das Beste. Denn dann bleibt nur der Auferstandene. Er ist nicht vom Sockel gefallen. Sein Grab ist und bleibt leer. Was gilt es zu überwinden? Du darfst von dir loslassen. Du darfst dich überwinden. Du darfst der Wahrheit ins Angesicht schauen. Du darfst diese Worte in dich aufsaugen und du wirst dem Leben begegnen. In den Sendschreiben an die 7 Gemeinden ist das Überwinden das beherrschende Thema. Die erste Liebe soll nicht verlassen werden, sich durch Trübsal, Armut, Leid, Verfolgung nicht beirren lassen, sich nicht auf Lehren einlassen, wo Menschen sich über Christus stellen und dabei Menschen an sich binden. Lehren, wo das Irdische wieder an erster Stelle gelangt und Gottes Reich hinten ansteht. Lehren, die eine irdisch gesinnte Lebensweise fordern, bis hin, dass Jesus zur Nebensache wird und glatt vor die Tür gestellt wird. Das gilt es zu überwinden. Das Ziel erreichen. Was gilt es zu überwinden? Die Herrschaft des Menschen gilt es zu überwinden. Wenn der Vergängliche sich über seinen Schöpfer stellt, indem er sich selbst vertraut und dadurch zum Herrn aufschwingt, obwohl er doch nichts ist, das gilt es zu überwinden. 1. Johannes 5, die Verse 4-5. Da heißt es, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Mehr als ich. Vertrauenswürdig. Jesus Christus, der Retter, der Heiland, der Machthaber über alles. Überwindung geschieht allein im Vertrauen in den Sohn Gottes. Er ist der Herr. Er hat dem Tode die Macht entrissen und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht. Auch in der Offenbarung lesen wir, Offenbarung 12, Vers 11, doch sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten, zu diesem Kreuz, zu diesem Vollbracht. Bereit auch dafür zu sterben. Die Christenheit ist voll Zeugnisse, wo Menschen dafür gestorben sind. Sie haben durch das Vertrauen in Christus in sein Vollbracht den großen Drachen, die alte Schlange, den Teufel und Satan, welcher die ganze Welt verführt, sie haben ihn besiegt. Das ist der Zusammenhang. Ja? Durch das Blut des Lammes. 2. Korinther 4, Vers 18, da heißt es so wunderbar, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten, denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewigen Bestand. Ich komme so langsam am Ende zu. Noch eine Geschichte. Als die Jünger wieder einmal in Seenot und am Absaufen waren, Markus 4, die Verse 38-40, da heißt es, Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Doch Jesus stellt erstaunt fest, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Aber so ist doch der Mensch, oder? Wir versaufen. Hilfe! Ja. Das Ziel erreichen durch Vertrauen in ihn. Und dies kann uns nur Jesus selbst beibringen. Und er tut es auch. Loskommen von sich selbst, das eigene verlassen und in Christus Wohnung nehmen. In ihm geborgen sein. Da denke ich an Psalm 23. Ein paar Gedanken daraus. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Auch im finsteren Todestal fürchte ich kein Unglück. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Liebe verfolgen mich. Darum bleibe ich im Haus des Herrn ewiglich. Also ein paar Auszüge feiern die ganze Psalm. Ja, aus diesem Jesus will ich nicht mehr ausziehen. Jetzt nur ein paar Worte zu meinem Fahrradunfall, wie es mir da ergangen ist. Als ich bei meinem Fahrradunfall in den Schlaf befördert wurde, und das war gut so, ich habe alles nicht mitgekriegt. Es hat nur ein Gebrummel hinter mir gehört. Und dann ging's irgendwie drunter und drüber. Und dann weiß ich nichts mehr. Dann war Ruhe. Ja. Also in den Schlaf befördert. Und dann mit dem Hubschrauber an einen fremden Ort geflogen wurde, von dem ich nichts wusste. Als ich dann die Augen aufschlug, dachte ich, es ist ein Traum. Denn wenn ich morgens aufwache, und davon bin ich ausgegangen, dass ich in meinem Bett liege und jetzt aufwache, geht mein Blick aus dem Fenster. Doch dieses Bild war mir nicht vertraut. Also, ich träume, und so schlafe ich weiter. Aber jedes Mal, wenn ich die Augen aufmachte, war es dieses falsche Bild. Es war mir nicht vertraut. Nachdem ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht 3-mal mindestens, vielleicht auch 4- oder 5-mal das Spiel durchlebt habe, da kam so langsam in mir so ein Ärger, stieg da auf. Der Traum ging mir auf den Wecker. Ich wollte mal was anders sehen. Wirklich, ich hatte so gut angefangen, was zu zappeln. Da kam mir der Gedanke, vielleicht ist es kein Traum, sondern Wirklichkeit. Dann habe ich meine Augen mal aufgelassen. Diese Wirklichkeit nahm ich dann mehr und mehr wahr. Ich bin in ein Unglück geraten. Das ist mir klar geworden. Doch ich empfand es nicht als Unglück. Denn du, Herr Jesus, bist ja da. Das war tatsächlich so. Ja. Ich habe gedacht, aber er ist ja da. Ich bin da nicht allein. Es war mir wie ein Abenteuer. Ein Weg, den Jesus kennt. Ich kenne ihn nicht, aber ich darf mit ihm gehen. Ich war richtig gespannt, wie dies wohl weitergeht. Es war ein wenig Hölle auf Erden, keine Frage. Doch die Liebe des Christus ist weit größer und trägt durch alles hindurch. Ich habe wunderbare Begegnungen erlebt mit unbekannten Menschen, möchte ich nicht missen, auch nicht eine. Ja. Und das an dieser Stätte des Grauens. Ich konnte manch einem einen Fingerzeig auf Christus hin sein. Auf diese Herrlichkeit, die in Christus zu finden ist. Und ich möchte schließen mit dem Psalm, der ging mir nämlich auch durch den Kopf. Psalm 139, die Verse 5 bis 8, wo David sagt, von allen Seiten umschließt du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Das ist zu wunderbar für mich zu begreifen, zu hoch, dass ich es verstehe. Wo kann ich hingehen, um dir zu entkommen? Wo fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Lege ich mich zu den Toten, so bist du auch da. Aber ich will ja gar nicht entfliehen. Ich will bleiben in diesem Haus, immer da. Amen. Ja. Könnt ihr euch noch viel erzählen an Geschichte? Würde ausufern. Ja, es war wirklich ein Abenteuer.